Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Nummer kommt wie immer von Marcel. Ihr kennt das Prozedere. Ich will heute vielleicht mal loswerden, seit ganz langer Zeit mal wieder einen Technologiehersteller, den wir hier begrüßen dürfen. Und dann auch noch seit ganz langer Zeit mal wieder unsere Kollegen von Trend Micro, das spoilere ich schon mal. Damit würde ich sagen, herzlich willkommen Marcel, weil du darfst weder hier im Podcast fehlen, noch wenn es irgendwo nur um Trend Micro geht, darfst du natürlich auch nicht fehlen. Also schön, dass du natürlich auch wieder hier bist und alles gibst.
Ja, danke, dass ich mal wieder eingeladen wurde.
Sehr gerne.
Das ist ja wie so ein dauerhaftes Gastspiel, ne? Man weiß ja nie, wann irgendwann einfach die Einladung nicht mehr kommt. Ich bin heute Nacht kurz wach geworden, da hat das Telefon gebimmelt, 109. Folge ist online gegangen, ja. Mit Ferdinand, da war ich kurz so, wow, okay, höre ich mir die jetzt noch an heute Nacht, donnerstags 0.15 Uhr oder verschiebe ich das auf später? Ich habe mich für später entschieden, da wir die 109. Folge veröffentlicht haben, würde ich jetzt einfach mal den Educated Guess absetzen, dass das jetzt hier die 110. Folge ist, weil wir sind ja immer wie ähnlich wie Volkswagen Just-in-Time-Delivery. Manchmal haben wir auch das Problem, dass bei uns Teile fehlen, unsere Gäste. Und dann haben wir ein bisschen Stress, müssen wir was umprovisionieren. Das klappt eigentlich immer ganz gut, weil bis jetzt haben wir es immer hingekriegt.
Und Penalen für unsere Gäste haben wir auch immer am Start, die nicht kommen.
Aber heute hat ja alles wunderbar geklappt und deswegen freue ich mich auf die 110. Folge.
Oh, yes. Das ist doch eine schöne Zahl. Und damit zu unserem Gast für die 110. Richard, sehr, sehr schön, dass du uns hier virtuell in unserem Podcast-Studio begrüßt.
Ja, hallo zusammen, hallo euch zwei. Und nur weil ich mal 5 Minuten zu spät komme, gleich von Penalen zu sprechen, also wirklich, das hätte es jetzt nicht gebraucht.
Fairerweise muss man dazu sagen, wir sind auch 5 Minuten zu spät gekommen, aber waren vielleicht eine Sekunde eher als du. Aber ja, so ist das manchmal, auch wenn man zu spät kommt, kann man manchmal pünktlich sein, anscheinend. Ich würde sagen, Richard, nehmen wir einmal mit alle unsere Hörer, wer du bist, was du machst und natürlich auch unsere besonders fiese Frage, wo du in Eigenlob versinken kannst, was dich auszeichnet.
Aha. Also gut, mein Name ist Richard Werner, mich gibt es seit 25 Jahren bei Trend Micro. Ich habe in dem Laden schon alles gemacht, von Sales, Marketing über Technologie. Aktuell bin ich Cybersecurity Platform Lead Europa, habe also eine europäische Stelle. Beschäftige mich sehr stark mit Cyber Underground, also was passiert dort, mit Compliance-Fragen wie NIS2 und solchen wunderbaren Themen und darf in meiner Eigenschaft dann auch gerne mal als Pressesprecher unterwegs sein und der Welt sozusagen so erzählen, was Trend Micro eigentlich so macht und welche Aufgaben wir haben. Und wenn du mich fragst, was so meine herausragendste Eigenschaft ist, dann, dass ich genügend Menschen auf den Nerv gehen kann, um das zu erreichen, was ich gerne möchte. Und das ist es nun mal, darüber zu sprechen, was wir so machen.
Das ist eine gute Eigenschaft, die hilft wahrscheinlich. Da kommen wir gleich auch noch mal zu, wenn es darum geht, wie ihr an all diese Informationen kommt. Aber vorher noch eine andere Frage. Das hast du gesagt, bist seit 25 Jahren bei Trend. Wir kennen ja Trend Micro durchaus als PCO auch ein bisschen. Mit Sicherheit ein schönes Unternehmen, wo man gerne arbeitet. Aber erzähl uns doch mal, was hält dich seit 25 Jahren bei Trend Micro?
Ja, das ist zum einen, also man muss mal ganz neutral die Branche betrachten. Die Branche ist einfach eine super spannende Branche, Cyber Security, da ändert sich ständig etwas. Es wird also nie eintönig, es ist auch nie langweilig, darüber zu sprechen, weil eben so viel passiert. Das hört sich jetzt viel positiver an, als es vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der zuhört, dann tatsächlich ist, weil man natürlich immer auch dieses Gegenteilige erlebt, dass Angriffe tatsächlich stattfinden. Das macht es aber, ich sag mal, sehr interessant. Die Aufgabe von der Cybersecurity ist es ja, das zu verhindern. Ja? Mhm. Und gerade wenn wir über Angriffsmodalitäten sprechen, jedes Mal, wenn wir es schaffen, einen Kunden zu schützen, ist das natürlich auch dieser positive Effekt, den wir dann damit erreichen wollen. Das ist also diese positive Geschichte. Für mich selbst, warum bin ich so lange bei Trend Micro geblieben? Ich sage mal, als ich angefangen habe, dann habe ich den Liebesbrief der Cyber Security damals noch bekommen. Also wem das was sagt, der I Love You Love Letter, den hatte ich tatsächlich in meiner ersten Woche bei Trend Micro auch bekommen. Damals von einem internen Kollegen, von einem japanischen Kollegen. Ich habe das dann für eine interessante Art, gut, ich wusste, es ist ein japanisches Unternehmen und die haben vielleicht andere kulturelle Aktivitäten, ne? Also habe ich natürlich drauf geklickt. Aber zum Glück war es schon so, dass wir einen Schutz hatten. Also das hat niemanden gestört. Der Kollege durfte sich dann international bei allen entschuldigen, ich nicht. Also das fand ich schon gut. Was hat mich dabei gehalten? Ich selber habe mehrfach die Abteilung gewechselt. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Das heißt, neue Anforderungen bekommen, neue Aufgaben bekommen. Und wenn man so ein Vertrauen erhält, dass man immer wieder neu quasi anfangen darf in verschiedenen Abteilungen, dann hat man A, als Mensch immer wieder die Möglichkeit, auch selbst dazu zu lernen, sich selbst weiterzuentwickeln. Und warum soll ich das dann außerhalb machen, wenn es mir in einem Laden gegeben wird, den ich sehr gut kenne, den ich auch sehr schätze? Weil, und das ist etwas, was ihr viel sehen werdet, wenn über Trend Micro gesprochen wird, die Mitarbeiter, die dieses Unternehmen beschäftigt, sind alle, und zwar weltweit so, dass wenn du mal abends mit einem ein Bier gehen willst, dann weißt du, dass es ein toller Abend wird. Das ist einfach so. Ja, und das macht es so spannend, für dieses Unternehmen zu arbeiten.
Das können wir, glaube ich, durchaus bestätigen.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum du eben gesagt hattest, dass ich nicht fehlen darf, wenn es um Trend Micro geht. Weil Das ist immer so die sogenannte dritte Halbzeit, die wir dann gemeinsam feiern. Das finde ich immer super. Das macht unheimlich Spaß. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich immer auch dann mal nach München mitkomme.
Ja, das sagst du jetzt so. Ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Bist du bei Trend Micro seit mehreren Jahren beschäftigt dabei, viel Research zu machen und teilst die Informationen dann ja auch sehr global mit großem Publikum. Du hast gerade gesagt, du kriegst häufig dann das, was du willst, das zeichnet dich aus. Und das ist mit Sicherheit bei Research auch ein wichtiges Charaktermerkmal. Nimm uns doch mal mit, wie du oder auch ihr als Trend Micro überhaupt an all diese Daten kommt, für euer großes Research und für die Veröffentlichungen dahinter.
Also meine Aufgabe ist es ja primär darüber zu reden und zu erklären, was wir machen. Dahinter steht natürlich ein Riesenteam. Trend Micro hat weltweit etwa 7000 Mitarbeiter, davon sind 2000 in Forschung beschäftigt. Wir haben unterschiedliche Forschungen, dazu zählt natürlich das ganze Thema Threat Intelligence, ja, was man so kennt, also was machen die bösen Leute. Es zählt aber auch dazu, was sind so die Herausforderungen der Zukunft. Wir nennen das Forward-Looking Threat Research. Ja. Diese Abteilung wurde ursprünglich mal in Deutschland gegründet. Das ist eine internationale Abteilung. Wir haben dort Forscher in allen Ländern, die relevant sind, die also dort auch in Landessprache dann im digitalen Untergrund mit researchen können. Deswegen machen wir auch diese, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, diese landesspezifischen Untersuchungen. Und das macht es dann auch sehr, sehr spannend, einfach mal in die Zukunft zu blicken. Was erwartet uns eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren? Und das ist auch die Aufgabe dieser Truppe, dieser ganz speziellen Truppe, die ich hier auch nochmal ganz gerne breit darstellen möchte, die dann tatsächlich hineinschauen, was ist denn die Aufgabe eines Security-Unternehmens in 5 Jahren? Das ist der Arbeitsauftrag dieser Gruppe. Ja? Und da schaut man natürlich im Untergrund, worüber wird gesprochen, was sind so die Möglichkeiten der Entwicklung. Super spannendes Thema. Anderes super spannendes Thema auf einer ganz anderen Ebene, auch zu Trend Micro dazugehören, ist die ganze Schwachstellenforschung. Da reden wir dann über die Zero Day Initiative. Die ist erst jetzt wieder übers Wochenende in den Schlagzeilen gewesen. Vielleicht habt ihr das gelesen. Microsoft hatte eine neue SharePoint-Sicherheitslücke, die ja ein bisschen für Furore gesorgt hat. Also hört sich jetzt auch wieder positiver an, als es war. Die hat wirklich Probleme verursacht. Ja, also da sind wirklich Unternehmen vor schwere Probleme gestellt worden aufgrund dieser Schwachstelle. Diese Schwachstelle wurde ursprünglich von der ZDI an Microsoft gemeldet, und zwar im Rahmen eines Hacking-Wettbewerbes, der im Jahr 3-mal stattfindet. Das nennt sich Porn2Own. Ist in der Branche der größte Hacking-Wettbewerb, der überhaupt stattfindet. Dort können Forscher, Sicherheitsforscher mit Herstellern direkt interagieren und es werden dort Schwachstellen entdeckt, die dann dem Hersteller gemeldet werden, der sie schließen muss. Das wurde auch in diesem Fall gemacht. Allerdings leider, wie das manchmal so ist, wenn einer die Schwachstelle findet, dann kann es halt auch bedeuten, dass andere das auch tun. Und sobald ein Patch verfügbar ist und der wurde von Microsoft released, ist es noch leichter für jemanden, das zu re-engineering. Und leider hat es wohl Microsoft nicht geschafft, das gesamte Problem zu identifizieren, sondern eben nur den Teil, der auch von den Sicherheitsforschern dargelegt wurde. Und deswegen haben wir dieses Problem am Wochenende dann im Endeffekt erhalten. Witzigerweise, wir machen das ja nicht nur, um der Welt was Gutes zu tun, sondern da geht es ja auch sehr viel darum, was können wir für unsere Kunden tun. Wir haben also eine Technologie entwickelt über das Produkt Trend Micro. Darf ich über Produktwerbung machen? Ich weiß es gar nicht.
Hier darf man alles.
Okay, dann mache ich mal alles.
Rechnung kommt.
Also über unser Produkt Trend Micro Tipping Point. Das ist eine Lösung speziell für High-Security-Umgebungen. Dort ist es so, dass wir einen Filter, eine Filtertechnologie eingebaut haben, die es eben auch erlaubt, noch nicht bekannte Schwachstellen also Angriffe gegen noch nicht bekannte Schwachstellen zu blocken, nämlich solche, die uns gemeldet werden. Und das war in dem Fall so. Unsere Technologie, unser Filter, den wir gebaut haben, der hat auch gegen die neuen Angriffe gewirkt. Ja, also das ist auch, ja, aus irgendeinem Grunde, ich meine, ich entwickle solche Filter nicht selber, aber offenbar waren die Leute, die das bei uns gemacht haben, in der Lage, das Problem ganzheitlich zu betrachten. Bei Microsoft hat man da wohl, ich sag mal, andere Verantwortlichkeiten gehabt.
Jetzt haben wir in diesem Jahr mehrere neue Studien gesehen, die ihr publiziert habt. Und dabei beleuchtet ihr drei Untergründe im Jahr 2025. Ich habe es gesehen, der spanische, der englische und der russische Cybercrime Underground. Und die erste Frage, die Julius und ich uns direkt gestellt haben, war eigentlich, warum habt ihr für 2025 speziell diese drei Länder oder vielleicht auch Sprachkulturen für euch in Erwägung gezogen, diese jetzt in Studien zu geben?
Wir betrachten grundsätzlich die Untergründe, das habe ich vorhin ja auch schon kurz erwähnt, aufgrund der Sprache. Das hat folgenden Hintergrund. Die Sprache dient im Cyberuntergrund auch der kulturellen Identifikation. Mhm. Das heißt, es geht da sehr viel um Vertrauen. Vertrauen ist die eigentliche Währung im digitalen Untergrund. Das heißt, man muss mit Wortspielen umgehen können. Man muss verstehen können, was bedeutet es, wenn ich Dinge sage. Wenn ich zum Beispiel in Deutschland über Wankdorf spreche, na, dann hat jeder diese 54er WM im Kopf. Ja, das gibt es in anderen Ländern auch wenn es kein anderes Wankdorf gibt in anderen Ländern. Aber das sind halt so die Themen, die man dann kennen muss, wenn man in diesen Untergründen unterwegs ist. Warum haben wir uns jetzt gerade die drei ausgesucht? Der russische, um das klar zu machen, der russische ist der technologisch hochstehendste digitale Untergrund. Das hängt damit zusammen, dass in Russland in den letzten Jahrzehnten tatsächlich schon sehr stark Wert darauf gelegt wurde, dass an den Universitäten sehr viel in Richtung IT gelehrt wurde. Mhm. Die Leute sind dort technisch sehr, sehr gut aufgestellt, haben jetzt aber das Problem, und das jetzt nicht erst seit dem Krieg, sondern auch schon davor, dass ihre Fähigkeiten gar nicht so gewertschätzt werden. Das heißt, sie kriegen keine Jobs in Russland, um tatsächlich dann auf legale Weise auch vernünftiges Geld zu verdienen. Ja, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, ich gehe ins Ausland, was viele auch dann taten, oder ich versuche im Inland dann auf andere Methoden Geld zu machen. Das ist dann eben in der Cyberkriminalität. Und durch den Krieg hat das natürlich noch eine andere Motivation ausgelöst. Ja, also da muss man auch den russischsprachigen Untergrund, das ist dann auch einer der Punkte, warum wir das dann umbenannt haben. Früher hieß es der russische Untergrund, jetzt heißt es der russischsprachige Untergrund. Der russischsprachige Untergrund ist unterteilt. Es gibt den Teil in der Ukraine, die auch Russisch sprechen. Es gibt auch andere Länder, wie beispielsweise Polen, wo Russisch auch eine Verkehrssprache ist. Und interessanterweise auch viele Leute in Deutschland, gerade in Ostdeutschland, haben auch noch russische Verbindungen, da sprechen auch relativ viele noch Russisch. Ja. Die andere Seite ist natürlich dann klassisch Russisch und auch die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also die mit Russland sehr eng verbündet sind, das bietet dann so den anderen Pol. Und wir wollten einfach auch mal schauen, wie hat sich das jetzt seit dem Krieg verändert? Ja, also wir wussten, wie die früher agiert haben. Wir wollten jetzt wissen, was machen die jetzt oder was ist da die Änderung? Und das ist auch sehr spannend, wie man das betrachten kann. Das Angebot hat sich verändert, aber auch die Art und Weise, wie angegriffen wird, wer angegriffen wird, das alles hängt davon ab, auf welcher Seite man das jeweils betrachtet. Der englischsprachige Untergrund ist deswegen sehr relevant, weil Englisch natürlich in der internationalen Kommunikation die Hauptsprache ist. Das ist im digitalen Untergrund auch so. Und gerade das Thema KI, künstliche Intelligenz, was man da nicht unterschätzen darf, die meisten KI-Programme, die aktuell verfügbar sind, auch kostenlos verfügbar sind, sind alle auf Englisch trainiert. Ja? Das heißt, dass es eine Art Grundsprache ist, wenn man sowas auch nutzen möchte. Das heißt, wenn ich von Phishing rede, etwas auf Englisch zu machen, ist einfacher, als wenn ich jetzt von Russisch auf Deutsch übersetzen möchte. Ne? Das ist einfach, dann wird zweimal übersetzt. Wenn ich das über Englisch mache, dann wird einmal übersetzt. Das heißt, englischsprachig ist tatsächlich so dieser Grundtenor, in dem sich die ganze Welt auch wiederfindet. Also wir haben oft auch Angebote, die es im russischen Untergrund gibt und im englischsprachigen Untergrund, weil die Täter einfach rüberspiegeln. Wir sehen es auch andersrum mittlerweile sehr stark. Also dort sind auch auf dem russischen Untergrund englischsprachige Menschen, die dort tätig sind. Aber das ist im Endeffekt auch klar, die gehören nicht dazu, aber als Kunden sind sie willkommen. Beziehungsweise man muss davon ausgehen, wenn ich auf Englisch was poste, dann werde ich erstmal als Sicherheitsforscher angesehen. Ich muss also erstmal beweisen, dass ich keiner bin. Ja, das ist halt das, was englischsprachig ausmacht. Spanisch wiederum, der dritte, den wir betrachtet haben, der ist vor allen Dingen wegen Lateinamerika sehr interessant. Dort haben wir eine andere Form der Kriminalität. Ja, also russischsprachiger Untergrund, englischsprachiger Untergrund, da geht so das, was wir so alltäglich sehen, Ransomware, ich will das jetzt nicht kleinreden, also nicht missverstehen. Ransomware, die Phishing-Angriffe, BIC, das sehen wir alles dort. Der spanische Untergrund ist sehr viel konsumentenorientierter. Da haben wir die Herausforderung, dass im lateinamerikanischen Bereich beispielsweise Kreditkarten eine ganz andere Rolle spielen als hierzulande, gerade in Deutschland. Na, da ist ja immer noch vieles mit Bares. In Lateinamerika gehen immer weniger Menschen zu einem Geldautomaten und holen sich Bares, schlicht und ergreifend, weil man dort wirklich Gefahr läuft, dann auch ausgeraubt zu werden, wenn man das tut. Entsprechend ist die Kriminalität sehr stark auf den Bereich Kreditkartenkriminalität fokussiert, Internet, Geldkriminalität, Betrugsszenarien, die man dann in diesem Bereich fährt. Und das interessiert uns natürlich, weil solche Verfahren, wenn sie einmal effektiv eingesetzt wurden in einem Land, natürlich auch immer in anderen Ländern ausprobiert werden.
Wenn man jetzt nochmal auf die drei Länder oder auch dann Kulturen guckt, findet man auch dort Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, was staatliche Duldung oder staatliche Förderung von Cyberangriffen angeht? Weil das, denke ich mir jetzt so, ist bestimmt in der russischen Welt etwas anderes als vielleicht in der spanischen Welt, was vielleicht auch staatlich getriebene Angriffe und vielleicht Duldung, vielleicht auch einfach nur in welchen Fällen angeht. Lässt sich sowas auch nachvollziehen oder ist das eher so ein Stigma, was mir vielleicht alle im Kopf war?
Jein. Also man muss eines klar nicht vorwegschicken. Die Frage, ob eine kriminelle Tätigkeit verfolgt wird, hängt davon ab, ob sie im Inland passiert, also eine lokale Polizei tatsächlich Interesse daran hat, ein solches Verbrechen aufzuklären, ob sie im Ausland stattfindet und oder ob sie in einem Ausland stattfindet, mit dem man eine Auslieferungsvereinbarung hat. Ein Beispiel, wenn in Deutschland jemand sich entscheidet, in Russland ein Verbrechen zu begehen über Internet, dann ist die Gefahr, dass er dafür hier in Deutschland bestraft wird, sehr, sehr gering. Mhm. Das gilt für Russland genauso, nur halt andersrum. Ja? Mhm. Und das war immer schon ein Tenor in den entsprechenden Untergründen, dass man ganz klar gesagt hat, auch jetzt, wenn wir beispielsweise über eine Ransomware-as-a-Service-Gruppe sprechen, wir sitzen in Russland, also das ist auch bekannt, ja. Ich verwende jetzt wieder die erste Person. Das sollte ich nicht tun, wenn ich davon spreche, was Ransomware-Leute machen. Noch. Also, die sitzen in Russland. Deswegen sagen sie ihren Affiliates, also ihren Subunternehmern, es wird niemand in Russland angegriffen. Mhm. Denn wenn das gemacht wird, dann sind sie, laufen die Gefahr, dass die auch direkt von der russischen Polizei hops genommen werden. Und das passiert tatsächlich auch. Ja. Hm. Deswegen gibt es da ganz klare Ansagen, ganz klare Verhaltensregelungen. Wenn die Software genutzt wird, dann ausschließlich im Ausland. Ein spannendes Thema war da lange Zeit, dass man gezielt darauf geschaut hat, auf einem System, das man verschlüsselt hat, beispielsweise das Sprachpaket, das russische Sprachpaket installiert war. Es war so ein Geheimtipp im Prinzip. Gut, wir Security-Leute haben es dann irgendwann rausposaunt, ne? Dann war es nicht mehr ganz so geheim. Aber die Installation des Sprachpaketes hat dann schon die Verschlüsselung zum Teil verhindert. Man muss das nicht aktivieren, es reicht, wenn es installiert war. Ja? Das sind so Themen, wie man versucht zu verhindern, dass jemand angegriffen wird, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist zum Beispiel im spanischsprachigen Untergrund komplett anders. Dort sitzen die Leute vor Ort und greifen innerhalb des Marktes an. Übrigens auch in China, wenn wir über chinesischen Cybercrime sprechen. Ne? Wenn Sie aus China was kriegen, können Sie davon ausgehen, dass das meistens von dem Staat nicht nur gebilligt wurde. Mhm. Ja? In Russland ist es so, ja, wir sehen staatliche Billigung, wir sehen moralische Billigung. Also da wird ganz klar auch in der Rhetorik des Staates deutlich gemacht, wen man denn als Ziel wünscht, ohne dass dort darüber gesprochen wird, dass solche Aktivitäten stattfinden. Also man muss immer unterscheiden, wie erfolgt die Motivation. Ja? Und da muss man auch fairerweise sagen, wir machen jetzt hier gerne eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, Russland ist böse. Wir haben auch bei uns die Rhetorik, die sagt, Russland ist schlecht. Und damit könnte auch sich der ein oder andere angespornt fühlen, dort drüben anzugreifen. Das machen die anderen halt genauso.
Ja, ja. Also es geht wahrscheinlich so ein bisschen auch darum,
dass wenn man halt jetzt mal ein Land ist, was isolierter ist und ich sag mal verhältnismäßig mehr Feinde hat als Freunde, dann gibt es im Grunde genommen ja auch mehr, was geduldet wird, weil im Grunde genommen sind vieles Feinde und dann duldet man es. Und andersrum, wenn man viele Freunde hätte, dann würde man dies halt ausschließen, dass man die halt nicht angreifen darf, so im Kontext, ne?
Genau. Und das ist das, was sich tatsächlich verändert hat. Diese politische Methode, wer ist Freund, wer ist Feind,
ja,
das ist viel härter geworden. Ja. Also dort ist auch innerhalb der Gruppen mittlerweile so, dass sehr gut überlegt wird, mit wem arbeiten wir denn überhaupt noch zusammen. Weil wenn die von der anderen Seite sind, dann läuft man ja selbst Gefahr, dann einen Angriff zu unterstützen, der das eigene Land betrifft. Ja. Und damit macht man sich dann auch wieder für die Polizei relevanter. Wir sollten auch nicht vergessen, es gibt seit Beginn des Krieges auch sehr viel Migration von Kriminellen aus allen Bereichen, die dort involviert sind. Und die sitzen jetzt zum Beispiel auf karibischen Inseln sehr viel, weil auch dort die Frage der Auslieferung an andere Länder mitunter sehr komplex ist.
Und weil es mit Sicherheit auch ganz schön ist da, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, soll so sein, ja.
Da kann man sein Geld gut ausgeben.
Und Casinos sitzen da ja auch immer ganz gerne, weil ich sag mal, die Rechtslage ist anscheinend bei denen noch in der Beta, ja, könnten wir vielleicht in vielen Dingen sagen. Also Grüße gehen raus an die ABC-Inseln, ne? Und alles, was so dazugehört, wer jetzt vielleicht über ein Kreuzfahrtschiff zuhört. Ihr könnt ja mal für uns vor Ort Korrespondenz betreiben, ob ihr da noch jemanden findet.
Ja, wir haben auch einige russische Posts gesehen, wo man sich darüber beschwert hat, dass es halt schwierig ist, zu jetzt russischen Arbeitszeiten zu arbeiten, weil halt Zeitverschiebung.
Ja,
das gehört dazu noch.
Da muss man auch auf die Sorgen des kleinen Mannes Rücksicht nehmen, also will ich schon sagen. Aber die Diskussion zeigt auf jeden Fall, diese drei Länder und Sprachkulturen haben alle ihre unterschiedlichen Merkmale und bringen vielleicht auch unterschiedliche Treiber mit sich. Ein Grund dafür haben wir vielleicht schon besprochen, also es hat hier und da vielleicht auch einen politischen Hintergrund, warum mal etwas anders ist als in anderen Ländern. Man stellt sich ja mal so ein bisschen die Frage, wieso ist das überhaupt so, dass Cybercrime so unterschiedlich ist von Land zu Land? Also warum ist jetzt gerade der spanische Untergrund so hart getrimmt auf Konsumenten und nicht auf den Klassiker auf Unternehmen zu schlagen? Und vielleicht nimm uns mal so ein bisschen mit, was du meinen würdest, wieso das überhaupt so ist, wenn man eigentlich denkt, so Cybercrime kennt eigentlich gar keine nationalen Grenzen, weil man kann im Internet ja überall hin abbiegen und Sprachbarrieren werden ja tendenziell auch eher weniger als mehr.
Also es gibt keine Grenzen, das ist richtig, aber es gibt politische Grenzen. Und die gelten auch im Cyberuntergrund. Das heißt, man gehört zu einer Nation oder man gehört nicht zu einer Nation. Und das ist eine politische Grenze, die dort auch eine Rolle spielt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, für einen Kriminellen gilt, eine Million ist eine Million. Um das mal aufzuschlüsseln, ich kann mit 1 Million Angriffe, die jeweils $1 einbringen, 1 Million machen oder mit einem Angriff, der $1 Million einbringt. Ja? Für den Kriminellen am Ende des Tages steht 1 Million. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie kann ich am besten diese 1 Million, jetzt bin ich schon wieder auf ich, ne? Ich muss das echt unterbinden, wie kann man am besten diese 1 Million herausfiltern, wie kann man die am besten erzeugen? Und da ist es so im spanischen Untergrund, ich habe es vorhin ja ganz kurz dargestellt, spanischsprachigen muss ich auch dazu sagen, ist es so, dass die 1 Million am besten mit Konsumerangriffen stattfinden kann. Die sind dort auch sehr stark automatisiert und das ist immer das, wenn wir von Massenangriffen sprechen, reden wir von automatisierbaren Angriffen. Mhm. Also die sich beliebig lange skalieren lassen. Während wir wenn wir von Einzelangriffen sprechen, wie zum Beispiel einem Ransomware-Angriff auf ein Unternehmen, da ist immer auch ein sehr starker manueller Anteil dabei. Und die lassen sich gar nicht so gut skalieren. Das heißt, wir sehen, wenn es um die Masse geht, tatsächlich sehr viel mehr konsumentenbasierte Angriffe, als wir das im Unternehmensbereich wahrnehmen. Dafür sind die Unternehmensbereiche so groß, dass es sich darüber lohnt, auch in der Presse zu berichten. Deswegen nehmen wir es mehr wahr, dass sowas stattfindet.
Also so ein bisschen so wie, warum macht Deutschland Autos? Gab mal irgendwann günstige Standortbedingungen dafür und irgendwo konnte man damit Geld machen und dann hat man sich in, sag ich jetzt mal, in dieser Marktlücke irgendwo reingesetzt und ein anderes Land macht dann eher ein bisschen was anderes und guckt, wie man vielleicht noch Geld verdienen kann draußen.
Ja, und ich meine, das sehen wir ja auch in der Politik, beziehungsweise in den Schwerpunkten. Du hast jetzt gerade gesagt, Deutschland Automobil, ja, Amerika ganz klar IT. Ne? Also alles, was mit IT momentan zumindest nach Westen rüberschwappt, ist tatsächlich aus Amerika getrieben. Das ist ja einer der Gründe, warum wir jetzt auch beispielsweise eine Souveränitätsdiskussion haben.
Ja.
Russland ist auch sehr stark IT-getrieben. Nun kaufen wir halt deren Lösungen nicht mehr unbedingt ab. Ja? Ja. Also haben wir früher schon gemacht, jetzt machen wir es nicht mehr. Ja? Das ist eine politische Grenze, die man gezogen hat. Das heißt aber nicht, dass die Lösungen da drüben unbedingt schlechter sind von der Technologie her. Das darf man immer nicht miteinander verwechseln. Also ja, ich gebe dir recht, diese Standorte entscheiden tatsächlich darüber, was für eine Technologie tatsächlich zum Einsatz kommt, in welcher Größenordnung und womit man Erfolg hat. Digitaler Untergrund ist auch sehr stark erfolgsgetrieben. Also man hat dort die Leute, die miteinander sprechen, die sich darüber austauschen, was hat denn bei mir gewirkt, was war denn erfolgreich, und das wird dann repliziert. Die Täter selber haben ein Interesse daran, dass möglichst viele auch ihren Stil weitermachen, weil wenn es dann zu einer Verhaftung kommt, wenn die bekannt werden, wenn man die kriegt, dann ist immer die Frage, was haben die denn tatsächlich verbrochen? Und je mehr es gibt, die diese Taten dann weiterführen, desto schwieriger wird es im Einzelfall dann auch nachzuweisen, wer war das.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt haben wir schon kurz Deutschland angerissen, so mal als Beispiel. Euer letzter Cybercrime Underground-Bericht zu Deutschland ist, wenn wir es richtig gesehen haben, aus 2015. Wie entwickelt sich Cybercrime eigentlich hier? Man liest ja doch hier und da auch mal was.
Ja, also da muss man unterscheiden, Cybercrime, das, was man in der Zeitung darüber liest, was in Deutschland passiert, und den digitalen Untergrund. Betrachten wir erstmal das, was in Deutschland passiert. Deutschland ist in der Cybercrime-Szene sehr bekannt und beliebt als Standort für sogenanntes Bulletproof-Hosting. Bulletproof-Hosting bedeutet also, ich brauche eine Infrastruktur, von der ich aus angreifen kann. Und am besten steht die irgendwo, wo man das nicht sofort abschaltet, wenn bekannt wird, dass da möglicherweise ein Angriff stattfindet. Und selbst wenn man es abschaltet, die Frage, wer steht dahinter, wer sind die Menschen, die das beispielsweise angemietet haben, auch diese Frage muss möglichst lange hinausgezögert werden, damit sich die dann wiederum tarnen können. Mhm. Ja, also damit man auch. Und hier hat Deutschland durch seine Privatschutzregelungen für viele Kriminelle einfach einen großen Vorteil. Übrigens nicht nur Deutschland, das gilt auch für die Niederlande beispielsweise. Dort ist es ähnlich. Deswegen werden hier vor allen Dingen Bulletproof-Hoster als Standorte gewählt. Jetzt muss man dazu sagen, Bulletproof-Hosting verliert langsam seine Strahlkraft. Das war bis vor kurzem war das ein sehr, sehr spannender Markt. Sehr viele Täter, die dort reingegangen sind. Bulletproof-Hosting verliert deswegen an Strahlkraft, weil es den Behörden gelang, viele dieser Marktplätze auch hops zu nehmen, also hochzunehmen. Traben-Tarbach, der Cyberbunker, das hat man vielleicht gehört, war da, also das erste, aber auch der Hydra-Marktplatz. Es gab verschiedene Verhaftungen. Die deutsche Justiz war da sehr erfolgreich in den letzten Jahren, hat aber auch dazu geführt, dass das Thema Bulletproof Hosting für die Cyberkriminellen nach und nach Relevanz verloren hat. Man geht jetzt zum Beispiel eher in die Richtung Residential Proxies. Ja, das ist jetzt in vielen Ländern legal. Wir sehen das absolut unentspannt als Cybersecurity, weil da aktuell sehr, sehr viel einfach passiert und es nicht klar ist, wie die Anbieter von Residential Proxies das verhindern können oder auch effektiv verhindern, dass hier Angriffe über solche Infrastrukturen gefahren werden.
Kannst du die Weiterentwicklung kurz erklären, was dahinter steckt?
Also Residential Proxies ist ja die Idee, dass du deine nicht genutzten Internetressourcen sozusagen jemand anders zur Verfügung stellst. Und die Idee dahinter ist, dass du einfach etwas tun kannst, was du in deinem Land nicht tun darfst. Also auch hier die Idee ursprünglich war der Freiheitsgedanke. In China ist es nun mal verboten, auf bestimmte westlichen Seiten zu kommen. Damit du es trotzdem tust, kannst du deine IP-Adresse maskieren, um dann auf diese westlichen Seiten von einem anderen Land aus zuzugreifen. So, das war die Idee dahinter mal. Natürlich gibt es effektive Möglichkeiten. Also in China versuchst du das besser heute nicht. Weil wenn du das probierst, dann steht da gleich die Polizei vor deiner Tür, das willst du nicht. In anderen Ländern ist es nach wie vor so, man kann das beispielsweise nutzen, um in Amerika Karten für eine Veranstaltung zu kaufen, die nur dort verkauft wird, nur in der Umgebung. Also sagen wir mal, nur in Tennessee wird eine, um da mal was aus der Luft zu greifen, wird eine Veranstaltung gemacht und der Veranstalter hat sich festgesetzt, nur Leute aus der Umgebung einzuladen. Das heißt, aus Deutschland, aufgrund deiner deutschen IP-Adresse, hast du keinen Zugang zu dieser Veranstaltung. Ist so. Residential Proxies ist der Weg daran vorbei. Du loggst dich als Tennessee-Mensch ein und kannst dann auf diese Daten zugreifen, weil für den Anbieter kommt deine IP-Adresse aus Tennessee. Ja? Nur um als Beispiel mal zu fungieren. Ihr versteht, worauf ich hinaus will.
Klingt auch als Privatanwender super.
Ja, und das ist, also das wird auch so beworben, das ist die Freiheit, das zu machen, was du willst. Und es gibt tatsächlich sehr viele Angebote im Internet, die lokal oder regional beschränkt sind, wo man einfach nur als Mensch aus einem bestimmten Land oder aus einer bestimmten Region Zugang zu diesen Angeboten hat. Auch wenn du beispielsweise einkaufen möchtest im Internet, gibt es ja unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Ländern. Ne? Auch da ist es unter Umständen interessant, sich als Residential Proxy weiter zu bewegen. Das ist der ursprüngliche Hintergedanke auch. Aber es bedeutet natürlich auch für einen Cyberangreifer, wenn ich aus einem Phishing-E-Mail, wieder ich, also ich habe das selber noch nie gemacht, dass ich sowas verschickt habe, das gleich mal verwechselt. Also wenn ich jetzt in Zukunft ich sage, ich werde mich nicht mehr verbessern, das ist einfach so, ich versuche mich in den Gegner immer hineinzuversetzen, um dann das also darzustellen. Na, also, wenn ein Cyberangreifer von einem Residential Proxy verschickt, dann ist das natürlich für den einfacher, idealerweise, weil er selbst ist maskiert. Das heißt, man kann nicht nachvollziehen, wer das gemacht hat. Derjenige, der das dann getan hat, das ist der Residential Proxy. Ja, da muss man davon ausgehen, dass es sich in der Regel um einen unbescholtenen Bürger handelt, der halt hier seine Bandbreite bestenfalls wissentlich vermietet hat und nun mal halt als Steigbügelhalter für den Verbrecher agiert hat. Ja, das ist eigentlich Aufgabe des Vermieters vom Residential Proxy, das zu verhindern. Inwieweit die Maßnahmen ergreifen, das müsste man jeden fragen. Wir haben bei verschiedenen nicht den Eindruck, dass sie das wirklich verfolgen. Aber das ist jetzt wirklich, da müssten wir ins Detail gehen und auch wen wir da speziell meinen, das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht machen. Unter anderem auch deshalb, weil es einige laufende Gerichtsverfahren gibt.
Das ist schon sehr, sehr interessant. Das klingt für uns ja als Cybersecurity-Spezialist immer schon sofort nach so einem Geschäftsmodell, wie man sagt, Leute, wie kommt man auf die Idee, sowas zu tun? Das ist ja ein Nährboden für all das, was da entsteht. Da klingeln ja eigentlich sofort die Glocken. Aber natürlich für so einen Privatanwender, der dann sagt, ja, ich will mir irgendwie 6,50 Euro im Monat dazu verdienen. Ich habe jetzt Glasfaser von, keine Ahnung, einem der bekannten Glasfaserunternehmen an der Tür aufgequatscht bekommen. Habe dann festgestellt, hoppala, damit könnten ja 80 Leute in meinem Haushalt gleichzeitig streamen. Ich bin aber nur zu zweit. Dann vermiete ich meine Bandbreite, um den teuren Vertrag von 79,95 im Monat noch ein bisschen finanzieren zu können. Klingt das ja für den Privatanwender erstmal gut. Deswegen ist es so perfide, dass dann das, was früher ja auch manchmal aus Unternehmensnetzen passiert ist, wenn man irgendwo mal einen Bot drin hatte oder ich kenne das noch, Schulen hatten lange Probleme, weil die Schüler irgendeinen Krams installiert haben und dann hat die Telekom den reihenweise die Anschlüsse dicht gemacht, weil die gesagt haben, Leute, von euch aus werden hier Millionen von Spam-Mails verschickt. Das ist ja jetzt irgendwie wieder so ein Thema dann jetzt anscheinend und kommt dann neu bei den Bürgern an und da ist natürlich die Rechtslage auch interessant. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen Jahren, wo das ganze Streaming-Thema mit Kino, XTO und wie sie alle hießen, hochkam, da hat man ja auch gedacht, naja, hoffentlich tauchen jetzt die IP-Adressen nicht irgendwo auf, weil die Hoster, also Vodafone und Co., die ISPs, die speichern die ja, ich glaube, 12 Monate für irgendwelche Zwecke. Das kann dann ja noch sehr, sehr interessant werden, aber da werden wir dann sicherlich von euch in den folgenden Berichten dann auf dem Laufenden gehalten. Guck mal, ob 2026 Deutschland wieder dran ist. Und vielleicht noch mal ein kleiner Service-Hinweis, da wir gerade über Traben-Trarbach gesprochen haben. Nicht nur wunderschöne Weinregion, sondern ich habe dazu die Netflix-Doku gesehen zum Cyberbunker, die auch sehr, sehr interessant ist. Also jeder, der ein Netflix-Abonnement hat und noch nicht weiß, was er gucken soll, kann da ja mal reinschauen.
Ansonsten stellt Marcel sein Netflix-Abo auch gerne gegen den kleinen Obolus bereit.
Proxy, genau. Stelle ich euch zur Verfügung. Ich habe 5 Slots, nicht immer alle gleichzeitig. Ihr könnt gerne anfragen. Und dann könnt ihr euch das auch aus wissenschaftlichen Zwecken mal anschauen, weil das auch nochmal für mich so ein Moment war, wo ich das gesehen habe. Ja, natürlich ist dann da eine Filmproduktion hinter, aber trotzdem auch die Berichte, die es dann in den Zeitungen dazu gab, wo ich mir gedacht habe, wie kann sowas in Deutschland passieren? Und dann war aber relativ schnell klar, ja, so wie sie es gemacht haben, ist logisch, dass da halt auch einfach jahrelang keiner hinterkam, weil wir kennen unsere Behörden auch, bis da was passiert und bis man dann einen Besuchungsdurchschluss hat, bis man in so einen Bunker reinkommt. In der Zeit haben die schon die ganzen Server abgebaut und haben die nach Papua-Neuguinea verschifft. Also das ist hochinteressant. Ein Thema ist mir aufgefallen, wenn wir mal über den deutschen Cybercrime-Markt sprechen. Jetzt ist es so, jetzt bewegen wir uns eher in dem Bereich, was greift uns an und gar nicht der deutschsprachige Untergrund. Aber mir ist vor allen Dingen im privaten Kontext aufgefallen, dass eher weniger aktuell Phishing gemacht wird im E-Mail-Kontext. Also dieses klassische, ich kriege eine Mail mit, dein PayPal ist gesperrt und Co., hat meiner Meinung nach abgenommen. Dafür ist es aber deutlich mehr geworden, dass man über iMessage belästigt wird, SMS bekommt, QR-Codes zugeschickt bekommt. Also vor allen Dingen diese DHL-Post-Scam-Sachen, aber neuerdings auch ganz viel irgendwelche Job-Scam-Angebote und Produkttester und Pipapo und Tralala. Mittlerweile auch so, dass die WhatsApp-Gruppen einrichten, wo auf einmal 500 Accounts drin sind, bei iMessage irgendwelche Gruppen mit 20 Accounts aufmachen. Das passiert nicht nur mir mit seiner Telefonnummer, die auf der Webseite der PCO steht, sondern auch meiner Frau, die ihre Daten hoffentlich nirgendwo wirklich angibt. Ich kann es natürlich nicht kontrollieren, aber das geht ja wirklich nummernblockweise so. Da ist für mich so ein bisschen die Frage, kann man das bei euch in eurem Research auch untermauern? Und warum ist es so, dass ich aktuell diesen Eindruck habe?
Warum du den Eindruck hast, kann ich dir nicht sagen. tatsächlich ist es so, dass rein vom Spam-Aufkommen das nicht nachgelassen hat. Aber natürlich ist immer die Frage, wie viel finden die Verteidiger? Und es ist ja nicht so, dass wir statische Verteidigungsstrukturen haben, sondern wir bessern auch nach. Und gerade im Spam-Bereich passiert das schon seit Jahren sehr erfolgreich. Also es kommt einfach auch weniger durch. Das muss halt jetzt besser gemacht werden von den Angreifern, also qualitativ anders gemacht werden. Da steht die nächste Entwicklungsstufe schon davor, da können wir auch nachher gerne nochmal drüber reden. Warum ist das andere gerade so viel? Ja, weil es erfolgreich ist. Da gibt es relativ wenig Methoden, mit denen man dagegen vorgehen kann, gerade wenn wir über SMS beispielsweise sprechen oder über WhatsApp-Gruppen. Da wird es halt ganz schwierig, dann auch nur eine Security-Einstellung zu machen. Entsprechend habe ich die gleiche, für den Angriff habe ich die gleiche Situation. Man muss herausfinden, wie kann ich mein Opfer erreichen? Und dann muss ich anfragen, und was ist die beste Methode, das Opfer zu erreichen? Bei WhatsApp ist die Situation so, dass man dazu eine Telefonnummer braucht. Gut, die kann man erraten.
Ja, Nummernblöcke durch, ne? Ja, genau.
Und wenn ich, wenn man eine Möglichkeit hat, kostenlos SMS oder WhatsApp zu verschicken, dann ist es auch egal, ob da 100.000 Mal das Ding daneben geht. Und das ist auch etwas, das wir zunehmend erkennen, es gab genügend Leaks in den vergangenen Jahren, wo zum Beispiel Telefonnummer und Klarnamen, aber auch E-Mail und Klarnamen verloren wurden. Ja? Die Herausforderung ist, wenn man heutzutage liest, gab ein Leak, es wurden Daten gestohlen, was liest man? Ja, Passwort und Username, safe, keine Sorge, endet es trotzdem mal vorsichtshalber, aber da braucht ihr keine Angst haben, das passiert nicht auch, Kreditkarten, Dinge, kein Problem. Jetzt überlegt euch mal, wie schnell könnt ihr ein Passwort ändern, wie schnell könnt ihr eine Kreditkartennummer ändern? Ja, nur so mal als Gedanke. Ja, was nicht erzählt wird, ist, dass es, was wurde denn gestohlen? Gestohlen wurde die E-Mail-Adresse, gestohlen wurde die Telefonnummer, gestohlen wurde der Klarname, möglicherweise die postalische Adresse. Wie schnell könnt ihr die denn ändern? Na? Also ich finde, das auch persönlich, muss ich ganz klar sagen, rege ich mich immer darüber auf, wenn ich dann wieder so eine Nachricht lese, die mir dann einredet, ja, sei beruhigt, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Na? Weil ja, für das Unternehmen, aus Unternehmenssicht, dass das veröffentlicht ist, tatsächlich nichts Schlimmes passiert. Denn für die Passwörter und vor allem die Kreditkartendaten würden sie massive Strafen zahlen, wenn sie das verlieren würden. Ja, für die anderen Daten, wenn sie rechtzeitig noch bekannt geben, dann kommt vielleicht noch jemand von der Datenschutzbehörde vorbei, schaut, wie habt ihr das denn gesichert? Ja, da zahlt man dann vielleicht so eine kleine Abschlagsteuer von 1-2%, aber der Rest passiert nichts. Dann muss ja erstmal, wenn ich angegriffen werde mit meinen persönlichen Daten, muss ich dem Unternehmen erstmal nachweisen, dass es aufgrund seines Leaks passiert ist, dass ich jetzt angegriffen werde. Das kann für einen normalen Menschen ist das praktisch nicht mehr durchführbar. Ja? Und deswegen, man muss verstehen, was dann damit passiert. Wenn ich dann als Opfer jetzt wiederum eine SMS kriege, mit der ich mit meinem Namen angesprochen werde, auf die korrekte Telefonnummer und mir gesagt würde, dieses Paket wird an deine Adresse so und so geschickt, dann habe ich als Nutzer keine Chance mehr, das als Problem zu erkennen. Ja? Und das ist das, worauf es hinausläuft mit diesen ganzen Datendiebstählen. Deswegen werden Daten massiv gerade geklaut, im Untergrund verarbeitet. Und sobald man Datenbanken hat, wo diese Daten auch einfach strukturiert hinterlegt sind, können diese Art Angriffe auch gefahren werden. Das, was wir aktuell erleben, ist, dass die Angreifer sich noch nicht die Mühe machen, diese Daten zu kaufen, weil die sind teuer, ja, sondern man macht halt das Allgemeine und das funktioniert nach wie vor, weil die Menschen dank Corona ja daran gewöhnt sind, dass sie ständig Pakete geschickt kriegen und dann halt trotzdem klicken. Ja. Das funktioniert halt. Ja, also warum soll man das ändern?
Ja, das ist sehr interessant. Das ist dann so dieses Phänomen, das Internet vergisst nie. Und wie du sagst, die Telefonnummer, die Adresse wechseln tut man jetzt auch nicht so häufig und zieht das dann sein digitales Leben lang mit, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt ist mir aufgefallen, bei den Dingen, die ich über diese Kanäle bekomme, ich gucke mir das dann auch immer mal wieder an. Klar melde ich das auch, sowohl bei WhatsApp als auch iMessage und sonst wie. Was dann passiert, keine Ahnung. Ist eine Wegwerfadresse, die ist dann weg. Okay, dann kommt die nächste, keine Frage. Aber wenn man sich diese Muster anschaut, dann wollen die ja immer ganz gerne jetzt in diesen aktuellen Betrugsfällen entweder Zahlungen ausgelöst bekommen über irgendwelche Payment Gateways, die wollen Daten haben, also noch mehr Daten, Kreditkartendaten, wie du es eben schon genannt hast. Das kann auch Richtung Love Scam und Überweisungen gehen, aber so richtig, wie man jetzt weiter in einen Unternehmenskontext dort einsteigt, ist mir aus den Angriffen noch nicht sichtlich geworden. Das heißt, für mich zeigt es sich, es ist eher eine private Masche, so wie du das jetzt auch vorhin mal für den spanischsprachigen, lateinamerikanischen Untergrund geschrieben hast. Ist das denn etwas, wo Unternehmen in Zukunft auch mit rechnen müssen, dass sich das dreht und dass man dann auch auf die großen Fische schaut als ein solcher Angreifer, der diese Medien wie WhatsApp, iMessage und Co. nutzt, um an die Mitarbeiter heranzukommen?
Es ist ein theoretischer Weg, aber Unternehmen bieten noch größere Angriffsflächen, die wesentlich einfacher auszunutzen sind. E-Mail ist in Unternehmen nach wie vor ein Hauptthema und da gibt es auch Entwicklungen, die ziemlich besorgniserregend sind. Gerade wenn man über den Einsatz von KI nachdenkt, dann ist das nächste Thema Schwachstellen. Da haben wir auch schon vorher drüber gesprochen. Jetzt haben wir am Wochenende wieder ein Beispiel gehabt, wo es dann doch relativ einfach geht. Da passiert, also tatsächlich liest man gar nicht so viel darüber, wie tatsächlich über Schwachstellen passiert. Und das liegt ganz einfach daran, weil wir früher vor, ich sag mal, 10 Jahren war die Schwachstelle, über die angegriffen wurde, eine Microsoft-Schwachstelle. Die haben Privatnutzer wie Unternehmen alle gehabt. Ne? Millionen von Betroffenen, darüber hat die Zeitung berichtet. Heute haben wir sehr oft Angriffe auf Third-Party-Hersteller, also kleine Unternehmen mit vielleicht 100, 200 Kunden weltweit. Ja? Die werden angegriffen. Die 200 Kunden sind dann auch alle betroffen. Aber das steht nicht in der Zeitung, weil 200 Kunden weltweit sind halt für eine Zeitung nicht relevant. Und deswegen erfährt man weit weniger darüber, wie solche Angriffe stattfinden, als was tatsächlich passiert. Im Privatkundenbereich ist es so, dass sobald eine gewisse Anzahl Menschen die gleiche Erfahrung gemacht haben, erfährt man auch darüber in der Presse, in den Zeitungen. Aber auch da, wie oft steht etwas vom Enkeltrick beispielsweise in der Zeitung und trotzdem funktioniert er nach wie vor.
Ja.
Und das haben wir im Privatumfeld ganz viel. Also viele dieser Angriffe, ja, die Menschen kennen es, die wissen, es passiert, aber wenn man dann tatsächlich selbst in der Situation ist, dann ist dieser Punkt, ja, das kann doch mir gar nicht passieren, ne? Der ist dann plötzlich auf die Probe gestellt und in dem Moment denke ich vielleicht gar nicht mehr darüber nach, dass das ein Angriff sein könnte, sondern ich habe tatsächlich ein Paket bestellt und jetzt kriege ich eine Info, da kommt ein Paket zu dir an. Ja, bin ich dann noch vorsichtig, klicke ich den Link vielleicht? Ja, und das ist halt das Spielchen, das die spielen. Und man muss gerade bei diesen Konsumentenangriffen bedenken, das ist voll automatisiert. Ob der jetzt 1 Million Mal daneben liegt, nichts davon hat und dafür 2 Mal was davon absahnt, das ist für den ein Erfolg. Ja, und das ist auch der Grund, warum das so häufig passiert.
Jetzt haben wir auch in euren Researches gesehen, dass ihr in jedem Jahr einen Cyber Risk Report veröffentlicht. Und da haben wir natürlich sehr gespannt reingeguckt in den aus diesem Jahr, der Daten aus dem letzten Jahr aufbereitet und für 2024 zum Beispiel ein leicht sinkendes Risiko festgestellt hat. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in diesen Report und in die Hintergründe, wie das zustande gekommen ist und ob das ja großer Grund zur Freude ist.
Ja, für uns schon, sage ich jetzt mal. Also, wie kommt dieser Report zustande? Grundsätzlich, wenn wir eine Risikobetrachtung machen, dann schauen wir auf zwei Seiten. Einmal die Angrifferseite, wie oft passiert das, wie oft greifen die an, gibt es da neue Methoden? Und dann natürlich die Verteidigerseite. Baut der Verteidiger mehr Resilienz auf? Gibt es dort einfach Schritte, um das Risiko zu minimieren, dass man angegriffen wird? Oder Risikobetrachtung immer Eintrittswahrscheinlichkeit versus Impact, ne? Oder dass eben der Impact verringert wird. Also das sind dann die Fragestellungen, die wir in diesen Reports grundsätzlich betrachten. Wo nehmen wir die Daten her? Das ist, unsere Lösungen bieten es nun mal an, dass Kundendaten mit uns teilen. Das ist das sogenannte Smart Feedback, das man ein- oder ausschalten kann als Kunde. Und wir können, wenn uns Kundendaten übermitteln, sehen, welche Angriffe gibt es denn auf unsere Kunden. Ne? Wir haben jetzt letztes Jahr ist es dann erst an die meisten Kunden rausgegangen, eine neue Lösung implementiert, die nennt sich Cyber Risk Exposure Management. Davor, letztes Jahr hieß es noch ein bisschen anders, aber wir bleiben jetzt mal bei dem neuen Namen. Die ist ganz gezielt darauf ausgerichtet, wir betrachten das Risiko eines Unternehmens. Nicht, wie viele Angriffe gibt es tatsächlich, nicht viele Angriffe kommen rein, wie viele Angriffe sind erfolgreich, sondern welches Risiko sehen wir an dieser Stelle? Und so berechnet sich der Risikoscore. Das heißt, wir schauen uns an, gibt es Schwachstellen, gibt es Fehlkonfigurationen, gibt es tatsächliche Angriffe, die durchgekommen sind, die wir erkennen in unserer Telemetrie? Und das rechnen wir gegen die Frage, wie viel wird denn an den Risiken gemacht, wie viel wird daran gearbeitet? Und aufgrund dieser Technologie, die es nun erlaubt, meine eigenen Risiken als Kunde, meine eigenen Risiken zu identifizieren und auch klare Vorgaben gibt, wie kann ich die denn reduzieren, ist die natürliche Vorgehensweise, die auch die meisten Kunden tatsächlich umsetzen, dass sie ständig daran arbeiten, ihr eigenes Risiko auch zu reduzieren. Und das sehen wir in dieser globalen Sicht, die wir darauf legen, wenn wir alle Kunden anschauen und einen Durchschnittswert errechnen, dann erkennen wir, dass im Durchschnitt das Risiko übers Jahr sinkt, weil halt alle Kunden, die so eine Technologie einsetzen, auch aktiv daran arbeiten, ihre Risiken zu vermindern. Also eines dieser Geheimnisse dieser Technologie ist ja zu sagen, schau mal her, dieses Risiko, das du da hast, das bewerten wir, Trend Micro, als ein sehr, sehr hohes Risiko und das kostet dich, wenn wir wissen, da gehen 3-4 Angreifer drüber und wenn die erfolgreich sind, kostet dich das X-Summe. Das heißt, ich kann in einer klassischen Risikoberechnung erkennen, das ist ein sehr hohes Risiko. Man kann dem auch noch einen gewissen Prozentsatz dazu rechnen und es kostet mich X. Dann kann ich daraus errechnen, was sollte ich denn tun, um eine Minderung zu erreichen. So Lösungen gibt es dann auch jedes Mal aus, was kann ich tun, um eine Minderung zu erreichen und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das durchführe oder nicht. Ja? Und logischerweise, wenn ich das weiß und dagegen vorgehen kann, dann kann ich mehr oder weniger mein eigenes Risiko reduzieren. Und das haben wir 2024 auch ganz klar betrachtet, dass das im Durchschnitt eben bei den Kunden passiert und gar nicht mal wenig. Also wir sehen auch, in welchen Regionen wird das mehr eingesetzt, in welchen wird es weniger eingesetzt. Und da sehen wir eine eindeutige Korrelation daraus, welche Regionen reduzieren ihr Risiko größer. Europa gehört dazu den fortschrittlicheren Regionen. Und welche Regionen sind da eher etwas zurückhaltender. Dazu zählt zum Beispiel Südamerika, aber auch ganz stark Asien.
Kann man auch etwas zu Branchen und Größe der Unternehmen sagen, die sich damit ja positiv beschäftigen und ihr Risiko vermindern und wo das vielleicht noch ein bisschen schleppender ist?
Also wir haben vor allen Dingen bei größeren Unternehmen gesehen, dass das hauptsächlich eingesetzt wird. Das liegt ganz einfach an der Methode, die da vorgegangen wird, aber auch, wie viele Ressourcen kann ich dann sowieso in Risikomanagement stecken, auch in Cyber-Risikomanagement. Ne? Wie viele Menschen habe ich beschäftigt im Bereich Cyber-Security? Das war so, dass gerade kleinere und mittelständische Unternehmen haben diese Ressourcen nun mal nicht. Also ich habe nicht 2-3 verschiedene Menschen, die sich ausschließlich mit Cyber-Security beschäftigen, wenn ich ein Unternehmen mit 100 Mann bin. Ja, also gut, wenn ich in der Cybersecurity-Branche tätig bin, ist das was anderes. Ne? Also ihr werdet wahrscheinlich mehr Leute haben in der Cybersicherheit bei euch im Unternehmen. Aber wenn ich als Unternehmen irgendwo im Einzelhandel tätig bin, dann habe ich vielleicht eine Person, die sich ein bisschen auskennt. Ja? Dann kann ich oft fortschrittliche Security-Tools nicht einsetzen. Und das ist auch ein Thema, das wir uns selber angeschaut haben und wir haben deswegen neue Methoden entwickelt, um auch für kleinere und mittelständische Kunden bessere Möglichkeiten anzubieten, das zu nutzen.
Jetzt hast du gesagt, dass größere Unternehmen sich mehr damit beschäftigen, zumindest. Trotzdem konnten wir feststellen, dass in eurem Report ausgewiesen wird, dass es tendenziell ein größeres Risiko gibt bei größeren Unternehmen. Liegt wahrscheinlich oder hängt wahrscheinlich zusammen mit der größeren Angriffsfläche, die ganz grundsätzlich auch dahinter steckt. Trotzdem haben wir jetzt mal zum Beispiel auf einen anderen Bericht geguckt, den BSI-Lagebericht 2024, wo sehr eindringlich auch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Cyberangriffe nicht mehr nur die Großen treffen, sondern vielmehr auch im kleineren und im Mittelstand, sage ich jetzt mal, angekommen ist bei kleineren Unternehmen. Wie passt eigentlich das zusammen, wenn man jetzt mal so Risiken und die Angriffslage betrachtet in diesen Welten? Kann man das überhaupt noch, ja, sag ich mal, voneinander trennen, oder ist es am Ende vielleicht auch sogar irgendwann egal, wie groß so ein Unternehmen ist?
Ja, da muss man ganz klar differenzieren und aufpassen an dieser Geschichte. Große Unternehmen haben eine größere Angriffsfläche, völlig richtig, also genau so ist es, aber sie haben auch mehr Wege, damit umzugehen. Und man muss Security heute aus zwei Gesichtspunkten betrachten, habe ich auch gerade schon erwähnt. Einmal die Eintrittswahrscheinlichkeit, die definiere ich über meine Angriffsfläche, die versuche ich so gering wie möglich zu halten. Und das zweite ist die Auswirkung, den Impact. Also wenn ein Angriff trotzdem erfolgreich ist, nochmal der Verweis auf die Sicherheitslücke vom Wochenende. Da habe ich als Unternehmen keine Chance gehabt. Es gab keinen Patch. Wenn ich jetzt nicht Trend Micro Tipping Point Kunde war, dann ist der Angriff halt durchgekommen. Ja, dann muss ich damit umgehen. Diese Situationen muss ich heute einkalkulieren, wenn ich über Cybersecurity nachdenke. Das heißt, ich brauche dort nachgelagerte Technologien. Hier sprechen wir beispielsweise über XDR, was eine nachgelagerte Technologie ist, die es mir erlaubt, solche Angriffe zu erkennen und dann auch zu bereinigen. Also einzudämmen ist der nächste Punkt und dann wieder aufzuräumen, Detection erkennen und Response aufräumen, jetzt mal grob übersetzt. Das sind nun mal Faktoren, die ein großes Unternehmen auch genauso berücksichtigt. Die haben gar keine andere Wahl. Für ein kleineres Unternehmen ist es oft so, dass der Fokus der Verteidigung ausschließlich auf diesen ersten Bereich liegt. Also ich versuche, den Vorfall so gut wie es geht zu verhindern. Wenn es dann trotzdem passiert, habe ich oft keine nachgelagerte Technologie mehr. Ja, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Autofahren. Ne? Autofahren habe ich nun mal das Steuer und die Bremse, mit der ich versuchen kann, einen Unfall zu verhindern. Jetzt haut der vor mir den Stachel rein, ich versuche auszuweichen oder ich versuche eine Vollbremsung zu machen, um nicht draufzufahren. Ja? Es gibt aber Situationen, wo mir das nichts hilft. Ne? Rechts neben mir die Mauer, links neben mir der Gegenverkehr. Ich bin einfach zu spät dran, weil ich, weiß ich nicht, es regnet, ne? die Straße ist nass. Ich kann es nicht verhindern, dass dieser Unfall passiert. Ne? Das, was mich dann als nächstes trifft, sind die passiven Sicherheitsmechanismen. Das ist der Airbag, der Sicherheitsgurt, die dann versuchen, den Impact, den Schaden, der mir entsteht, den ich nicht mehr verhindern kann, abzumildern. Und diese Sicherheitsmaßnahmen haben kleinere Unternehmen oft nicht. Deswegen ist es in der Konsequenz so, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit prozentual gesehen für ein kleineres Unternehmen geringer ist. Es gibt mehr kleinere Unternehmen als größere Unternehmen. Die ist geringer. Aber wenn dann etwas passiert, dann ist der Impact in der Regel höher für ein kleineres Unternehmen verglichen mit einem großen. Und auch das muss man in Relation setzen. Einen Cyber-Impact für ein kleines Unternehmen von 1 Million, das nur um eine Zahl zu nennen, hat einen anderen Effekt für ein kleines Unternehmen wie für ein großes Unternehmen. Ja? Das ist auch etwas, was hier gerne übersehen wird, wenn man solche Kalkulationen macht. Für den Angreifer nun wiederum ist es einfach die Frage, wie einfach kann man den Angriff automatisieren versus wie viel Geld kann man über einen Angriff erzielen. Wenn man einen vollautomatisierten Angriff auf kleine oder mittelständische Unternehmen abschickt, also wirklich vollautomatisiert, man muss nichts mehr dazu machen und man kriegt einen Euro oder einen Dollar zurück, dann ist das völlig lohnend für den. Ja, das reicht dem. Und wenn dann auch nur 10.000 Euro über sowas zurückkommen, über so ein kleines Unternehmen, das langt dem Angreifer völlig. Bei einem großen Unternehmen muss er unter Umständen sehr viel Arbeit machen, sehr viel Arbeit reinstecken. Und wenn das Unternehmen dann nicht zahlt, dann hat er einen Schaden, weil er seine Zeit investiert hat, seine Ressourcen investiert hat und trotzdem keinen Return of Investment erhält. Ja, deswegen bevorzugt der Angreifer natürlich diese kleine Methode, diese vollautomatische Methode, mit der er möglichst wenig Aufwand hat, die ihm dann aber in der Summe mehr zurückspielt. Ja, und da muss man ganz klar sagen, in den letzten 3-4 Jahren, 2020 war ja so die massive Hochzeit beispielsweise von Ransomware-Angriffen, haben gerade große Unternehmen sehr viel in ihre Sicherheit investiert, um sich vor Ransomware-Angriffen, aber auch diese Kategorie-Angriffen zu schützen. Das heißt, wenn man als Cyberangreifer heute ein Großunternehmen mit Ransomware behelligt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man kein Geld zurückkriegt. Und das wird natürlich von diesen Angreifern auch entsprechend berücksichtigt. Man geht gar nicht mehr unbedingt auf diese Unternehmen, sondern schaut sich den kleinen und Mittelstand an und greift dort dann eben häufiger.
Häufiger und automatisierter. Also das waren die, die aufgepasst haben bei der YouTube-Werbung und in die skalierbare Gruppe gekommen sind.
Die jetzt Porsche fahren, meinst du?
Die jetzt Porsche fahren,
ach so.
Genau.
Ach so, ja.
Genau, so hört sich das an. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannende Insights aus eurem Cyber Risk Report und glaube ich auch da ganz gut zu sehen, dass, ich meine, das ist jetzt mit Fokus auf euren Kunden, die dann vielleicht auch, wo ihr diese Daten wegnehmen könnt, aber wenn man dann diese Daten auch kriegt dass man weiß, was man für Risiken hat, dass man auch eher daran arbeitet, als wenn man die Daten nicht hat, ist mit Sicherheit auch Teil der Wahrheit. Aber ja, das ist vielleicht ein Grund mehr, diese Daten auch für sich selber sichtbar zu machen. Richard, kommen wir vielleicht zum Ausblick. Die Stunde ist schon fast um, geht immer schneller, als man denkt. Und von daher bringen wir dich auch in die Zukunft, wie wir das immer zum Ende gerne machen. Und würden gerne mal wissen, was ist der Angriffstrend für die nächste Zeit? Was sagen da eure Studien? Und was sind vielleicht so Top 3, die ja alle Unternehmen oder auch alle Privatleute da draußen mitnehmen sollten, wenn man auf Angriffstrends und auf eure Studien guckt, was man tun sollte?
Wenn man sich anschaut, woran arbeiten Angreifer, ne, dann ist es in der Regel so, dass Angreifer versuchen, an Verteidigungsmaßnahmen vorbeizukommen. Eine Verteidigungsmaßnahme, die wir über die letzten Jahre sehr stark implementiert haben in Unternehmen, ist beispielsweise Mitarbeitertrainings, Mitarbeiterschulungen im Bereich Phishing. Wir hatten vorhin auch das Thema schon. Phishing ist nun mal für den Cyberangreifer der einfachste Weg, in ein Unternehmen einzudringen. Also sind sie daran interessiert, diesen Angriffsweg, wieder besser nutzbar für sich zu machen. Wie kann man das tun? Indem man es personalisiert hat, indem man von Phishing, von allgemeinem Phishing, ne, das ihr alle kennt, das sind dann diese Banken-E-Mails oder sonst was, wo es eigentlich nur darum geht, dass der Mitarbeiter einen Link klickt, dass man da wegkommt und ein sehr personalisiertes Phishing schreibt. Also, wenn ich in einer E-Mail direkt persönlich angesprochen werde, vielleicht sogar noch mit ein paar persönlichen Daten, dann bin ich einfacher angreifbar, das weiß man auch. Also eine Spear-Phishing-E-Mail, die personalisiert auf mich zugeschnitten wurde, hat eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter das auch klickt. Das ist also nichts Neues. Ne? Also wenn du jetzt eine Spear-Phishing-Mails auf Marcel schickst, Julius, dann wirst du erfolgreicher sein.
100% haben wir getestet.
Ja. Gut, dass ich nicht auf E-Mails antworte. Das ist ja das Schöne, denn ich lese die ja gar nicht erst.
Also das steckt dahinter. Und hier ist es so, dass KI bereits jetzt in der Lage ist, solche Spear-Phishing-Content, Inhalte zu schreiben. Wenn ich hier Daten beispielsweise aus Social-Media-Plattformen einimpfe. Das Erschreckende ist der Stand der Technik jetzt, den man also jetzt prüft mit relativ einfach programmierten KIs, mit relativ einfach trainierten KIs, ist so, dass von reiner LinkedIn-Konversation können 80% der Fälle, fast 90% der Fälle entsprechende Phishing-E-Mails automatisiert generiert werden. Das heißt, Spear-Phishing wird in Zukunft automatisierter stattfinden. Das macht natürlich die Kategorie Phishing viel aggressiver. Und Unternehmen sollten sich an dieser Stelle wirklich darauf einstellen, dass diese Maßnahme Cyberschulung in ihrem Wirkungsgrad nachlässt. Sie war noch nie eine 100%, es gibt nichts in der Security, was 100%ig ist, aber auch hier der Wirkungsgrad wird nach unten gehen, ganz klar. Ja, also das kann man jetzt schon absehen, das wird die Entwicklung der nächsten 1-2 Jahre sein. Im Moment ist es so, dass man durch Angriffstechnologien wie Ransomware noch sehr, sehr erfolgreich ist auf der Cyberangreiferseite. Aber dieser Erfolg nimmt massiv ab. Wir erwarten, dass sich da was verändert. Das wird sehr stark in die Richtung Datendiebstahl und datendiebstahlgestützte Erpressung gehen. Und das haben wir jetzt auch schon. Jetzt ist die Erpressung ungefähr so. Wir haben ein paar Terabyte Daten bei euch geklaut. Und wenn ihr jetzt nicht X-Summe zahlt, dann veröffentlichen wir das. Das ist die aktuelle Angriffsmethode. Die Zukunftsangriffsmethode wird sein, auch KI-gestützt, weil KI in der Lage ist, große Datenmengen zu analysieren, und daraus sinnvolle Inhalte zu erschließen. Die Zukunftserpressungsmethode wird sein, euer Mitarbeiter XY hat bei seiner letzten E-Mail zum Vorfall Z gelogen. Und für ein paar Dollar verraten wir das auch niemandem. Ja? Also das wird so die Zukunftsangriffsmethode sein. Und daran wird auch gerade massiv gearbeitet. Das, was uns momentan noch schützt, dass das nicht passiert, ist der enorme Ressourcenaufwand, den die KI verschlingt im Moment. Und der ist für die Cyberangreifer teuer. Das wird sich reduzieren, sobald wir über Agentic AI sprechen. Das ist jetzt noch ein bisschen raus. Also gehen wir über 2-3 Jahre, bis das in der Cyberkriminalität angekommen ist. Dann wird das nämlich vor Ort auf dem System, wo man die Daten klaut, gemacht. Und der klaut nicht mehr die Terabytes an Daten, sondern der klaut nur noch die Bits, die für ihn relevant sind. Mhm. Ja. Das ist so dieses Zukunftsszenario, vor dem wir sehr stark warnen müssen. Da wird es dann eben nicht mehr diese massiven Angriffe geben, sondern es sind diese kleinen Details. Und wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt, ja, dieses Szenario mit Agentic AI, dann hat der Cyberkriminelle, und das ist ja so jetzt die Horrorvorstellung, mit der ich dann das Thema auch dann schließen möchte, der hat dann in Zukunft einen Baukasten von Agenten und den rollt er aus und dann schreibt er den ersten Agenten rauf und der sagt, ja, schau mal an, was du aus dem System bist, was gibt es dort für kriminelle Möglichkeiten, ne? Das ist der erste Agent und dann zieh die anderen Agenten nach, die dann diese kriminellen Möglichkeiten ausnutzen. So, und der Cyberangreifer wird dann einfach nur noch da sitzen und sagen, so, und wenn du dann das Geld erpresst hast, dann sag mir, wie viel ich diesen Monat verdient habe. Ja? Das ist so der Cyberangriffsweg der nächsten Zukunft.
Ich sehe die Cyberangreifer schon vor ihren Dashboards sitzen und Däumchen drehen.
Die Zahl der Euros wird immer größer.
Ding, ding, ne? Ding, ja. Ding, ding. Wir werden es sehen. Das ist ja immer der bekannte Blick in die Glaskugel. Aber diese Angriffstrends klingen heute schon sehr realistisch und das ist auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen angsteinflößend. Ja, das ist vielleicht die Zukunft, wo wir dann wieder Unternehmen wie euch bei Trend brauchen oder andere, die dann wieder die Security genau dafür nachziehen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für all die Einblicke erstmal und deine Erfahrungen ganz grundsätzlich und in eure zahlreichen Researches. Wir werden vielleicht auch mal das bunte Potpourri an Researches, was ihr habt, in den Shownotes verlinken. Kann man sich vielleicht dann auch mal verirren und sich ein bisschen was angucken. Kommt ja auch dauerhaft was dazu. Und an dieser Stelle würde ich dann in dem Zuge sagen, Richard, ganz, ganz lieben Dank für all die Insights und dass du bei uns Teil des Podcasts warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Die letzten Worte, Marcel, du weißt es.
Ich darf jetzt wieder was sagen.
Berichte von deinen Saufgelagen mit Trend Micro oder was auch immer.
Das machen wir im privaten Podcast. aber nein, es ist immer wieder interessant, solche Blickwinkel zu bekommen. Ich meine, ihr sitzt da einfach an der Quelle. Zum einen natürlich durch die Dinge, die ihr analysiert. Wir analysieren bei der PCO auch eine ganze Menge in unserem SOC-Betrieb. Aber das ist dann nicht so high fancy und sophisticated, sage ich mal, wo man hingehen kann und sagen kann, wir gehen in den gesamten Untergrund, wir gehen da irgendwo in Foren rein, wir haben dort Hacker, die Schwachstellen identifizieren. Das passiert auch immer mal wieder, aber das ist das Schöne an solchen Partnerschaften, dass man sich da gemeinsam stützt und wir verfolgen ja wirklich ein gemeinsames Ziel. Die Unternehmen, die Mittelständler, aber auch jede Privatperson da draußen im übertragenen Kontext sicher im Cyberspace geleiten zu dürfen. Deswegen bin ich auch immer gerade dieses Jahr besonders froh, dass Trend Micro zusammen mit AWS bei uns auf dem deutschen IT-Security-Kongress als Hauptsponsor agieren darf. Das heißt, wer also noch tiefer gehende Einblicke haben möchte, wer vielleicht auch mit den Kolleginnen und Kollegen über deren Threat Research sprechen möchte, wer das Ganze erleben möchte, der darf einfach am 25.09. in Osnabrück nicht fehlen, zusammen mit Trend Micro. Und wir bleiben gespannt, was in Zukunft kommt, vor allen Dingen mit den einzelnen Agenten, die es da draußen gibt. Genauso rüsten wir ja auch auf in der Verteidigung, genauso wachsen Plattformlösungen, genauso wachsen Unternehmen, die Use Cases abbilden, heute vielleicht noch eher im Kontext der Automatisierung und der Prozessoptimierung, um wirtschaftlicher unterwegs zu sein, in Zukunft aber eben auch in der Cybersecurity, da wird das ganze Thema auch Einzug erhalten und wenn eben nicht selber, dann über Dienstleister, Partner und eben auch Softwarehersteller, wie es eine Trend Micro ist, da bleibt also, ja, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit, bis wir dann das, was wir heute so ein bisschen als Glaskugel sagen, dann auch schon als ersten Piloten und dann später auch als Serie sehen können. Und da bin ich sehr gespannt, wann das Ganze passiert. Ich gehe mal davon aus, dass, wie du schon gesagt hast, in 2-3 Jahren ist das Thema Compute mit KI wieder so günstig oder noch günstiger, als es heute ist. Die Energie, die da benötigt wird, nur noch ein Bruchteil und die Chips alle lieferbar und. Sodass wir wahrscheinlich alle unsere eigenen Nvidia-Rigs hier betreiben und eigene KI gestalten. Und dann ist es natürlich auch Einzug bei den Angreifern. Und ich hoffe, wir können dann über die neuen Faktoren sprechen, gemeinsam mit euch. Dann bist du im 28. Jahr bei Trend Micro, wirst immer noch europäisch oder vielleicht weltweit das Thema unter die Lupe nehmen und uns dann mit spannenden neuen Insights eine ganze Menge zur Bedrohungslage sagen. Dann können wir nochmal auf den Untergrund von 2025 schauen und wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und was wir dann für Akteure da finden. Und von daher vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst, dass wir die Zeit mit dir gestalten konnten. Und auch wenn es 2-3 Produktempfehlungen an der Stelle gab, wir ja doch sehr holistisch über all das gesprochen haben, was die Welt gerade bewegt. Und ich denke, jeder kann damit was anfangen, kann was mitnehmen. Schaut in die Berichte, schaut euch vor allen Dingen den Cyber Risk Report an. Der ist sehr, sehr interessant, was dort an Themen für die letzten Jahre war. Und da gibt es auch ein paar Key Takeaways, die jeder für sich nochmal spiegeln kann. Damit würde ich sagen, wir sehen uns am 25.09. Richard, wir hören uns spätestens in 3 Jahren im Podcast nochmal zur 248. Folge, würde ich mal ungefähr sagen.
Ungefähr.
Und passen, ja. Vielleicht sind wir dann auch schon durch KI-Agenten abgelöst. Ich habe mir die Frage noch nicht gestellt, aber müssen wir auch diskutieren an der Stelle. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.